Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 5. Februar. Schön, dass du da bist. Heute habe ich wieder was Schönes für dich, denn heute habe ich wieder eine Stimme, die wir hier sprechen lassen. Aber bevor es soweit ist, trinken wir beiden doch erstmal einen Tee. Warte. Ja, sehr, sehr lecker. Das ist wieder ein gemischter Tee. Ich habe mir diesmal einen Chai-Tee gemacht und habe dann dazu bei noch einen Ingwer-Tee noch mit reingemischt. Sehr lecker, auf jeden Fall die Kombination. So, jetzt haben wir genügend über den Tee gequatscht. Ich habe jemanden für ein Gespräch gewinnen dürfen und ja, das hören wir jetzt beide an. Viel Spaß damit. Nach dem Interview bin ich nochmal ganz kurz zurück. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview.
Hallo Ben, ja, ich bin Sonja Tornefeld und ich schreibe Romane und zwar im Bereich Dark Fantasy und Romantasy.
Super, so jetzt können wir das Interview abbrechen. Ben, das war schon, jetzt habt ihr alles wissen, jetzt wisst ihr alles, worum es geht. Nein, Quatsch. Sonja, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Ich finde, das ist immer so eine ganz spannende Frage eigentlich.
Ja. Ja, also das ging eigentlich in der Grundschule los, muss ich sagen. Ach. Und zwar war das tatsächlich, ja, ist es mein Kindheitstraum zu schreiben. In der, ich weiß gar nicht, zweiten Klasse war es, glaube ich, zweite oder dritte Klasse, da haben wir so Bildergeschichten geschrieben. Und ich weiß, dass meine Lehrerin von einer meiner Geschichten total begeistert war. Und die hat mich da sehr gelobt und hat mich damals schon unsere Schriftstellerin genannt. Ja, wie man das so, und irgendwie in der vierten Klasse war dann auch mal ein Schriftsteller da und hat auch vorgelesen. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber das hat mir auch gut gefallen. Und damals habe ich schon gedacht, Mensch, Schriftsteller, das wäre ein Beruf für mich. Und wenn man das dann aber, ja, irgendwann kriegt man dann so mit, das ist irgendwie, wenn man so ein Arbeiterkind ist, ist das kein Beruf oder keine Option. Ja, und ich habe dann aber nach dem Abi Germanistik und also Literaturwissenschaft studiert und habe dann irgendwie auch immer gedacht, ich werde wenigstens Lektorin. Das war dann so der zweite Berufswunsch. Und aber das Leben holt einen dann ein. Ne? Dann habe ich ganz viele andere Sachen gemacht. Man muss irgendwie zu Geld kommen. Ich habe also verschiedene Jobs gemacht, Berufe ausprobiert. Dann bin ich irgendwann Mutter geworden. Und tatsächlich hat das Schreiben hat mich dann immer irgendwie auch begleitet. Also ich habe dann schon immer geschrieben, aber nie was fertig und nie so richtig strategisch. Also heute rückblickend weiß ich, wo das Problem lag auch. Aber damals, ich habe viele andere kreative Sachen auch immer gemacht. Und erst so in den letzten 3-4 Jahren habe ich dann gesagt, so, ich bin jetzt über 40, ne, wenn, dann mache ich das jetzt und ich mache das jetzt auch. Und dann habe ich wirklich eine Idee, die ich schon sehr, sehr lange habe, einfach wieder aufgegriffen und weiterverfolgt. Und ja, das so kann man diesen Werdegang, wenn man es jetzt so nennen will, beschreiben.
Sehr cool, aber es ist doch schön, dass im Endeffekt eine Lehrerin ein bisschen so bei dir den Stein des Anstoßes quasi erzeugt hat, dich motiviert hat, was ja für Kinder unfassbar wichtig ist. Und dass sich das, obwohl du so ein paar Hürden hattest, trotzdem hat es dazu geführt, dass du deinem Traum im Endeffekt dann, ja, den in die Realität umsetzen konntest. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Das ist eine schöne Anekdote, die du auch deinen Kindern dann auch so mitgeben kannst, so als Motivation. Also, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also,
kannst du etwas über dein Genre erzählen, dein Schreibgenre? Du hast es schon so ein bisschen angeteased. Vielleicht für diejenigen, die damit nichts anfangen können. Was ist das?
Ja, also wir kennen ja Fantasy, würde ich sagen, das ist ja recht bekannt, ne? Das kennt man aus Film, Fernsehen und so weiter. Und die Fantasy umfasst sehr viele Subgenres, wie zum Beispiel High Fantasy oder eben mein Genre wäre Dark Fantasy. Das heißt, es ist Fantasy, also eine Geschichte mit fantastischen Elementen, die aber besonders düster ist. Also in der Dark Fantasy zum Beispiel sind es hauptsächlich ja, düstere Themen. Es gibt Trauer, es gibt Tod. Es ist jetzt nicht so ein Blümchenpflücken, sage ich mal. Und auch der Leser wird nicht geschont, wobei es da ja auch Abstufungen gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Game of Thrones denkt, das ist, wird so als Grim Dark Fantasy genannt, wo es also wirklich auch sehr viel Gemetzel und so weiter gibt, ne? Genau, das ist, das wäre jetzt so Dark Fantasy und dann zum Thema Romantasy, das ist ja sehr beliebt auch. Da haben wir ganz häufig dann eben, was weiß ich, Werwölfe als Liebhaber oder Vampire und so weiter. Also das, obwohl das wäre Dark Romantasy, würde ich das sagen. In der Romantasy, das ist einfach eine Liebesgeschichte im Fantasy-Setting, würde ich sagen.
Okay. Wie kam es dazu, dass du dich für dieses Subgenre interessiert hast oder begeistert hast im Endeffekt?
Also das, es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte Dark Fantasy schreiben und schreibe das jetzt so, sondern eher anders, dass ich ganz lange, also ich schreibe schon ewig oder entwickle schon ewig an meiner Geschichte und habe jetzt im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren auch viel mit Testlesern zusammengearbeitet, auch mit Lektoren und die mir dann auch Feedback gegeben haben. Und ich habe die eigentlich immer gefragt, was für ein Genre ist das denn? Weil ich mich selber da total schwer tue, Genregrenzen zu ziehen. Und ich bin jetzt aber nach viel Feedback und viel Überlegen dann zu der reiflichen Überlegung gekommen, es ist okay, es ist Dark Fantasy, das lege ich jetzt einfach mal so fest. Meine Welt ist, spielt sowohl auf der Erde, also in unserer bekannten Welt, als auch in fantastischen Welten. Und ja, es geht natürlich um Mord und Totschlag und so weiter und um Leben und Tod. Und es ist alles mit dabei an Emotionen, was man sich da so vorstellen kann. Und es war aber jetzt keine bewusste Entscheidung zu sagen, ich schreibe das, sondern es hat mich einfach so angezogen, würde ich sagen. Ich habe es einfach geschrieben und jetzt am Ende habe ich festgestellt, okay, das ist Dark Fantasy.
Schön. Liest du denn eigentlich auch viel Dark Fantasy?
Gar nicht.
Oh, sehr spannend.
Also zumindest nicht viel. Doch, ich lese das schon. Auch von befreundeten Autorinnen und ich kriege unheimlich viel mit über Social Media, woran andere so schreiben oder was diskutiert wird, aber ich lese das gar nicht unbedingt alles. Auch viele Hype-Bücher, das schaffe ich gar nicht. Ich habe einen großen Sub, also einen großen Stapel ungelesener Bücher. Und meistens lese ich aber Test für andere Autorinnen und Autoren und komme gar nicht dazu, da so viel zu lesen. Ich habe Game of Thrones gelesen, das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist schon was, was mich anzieht und was ich gerne mag. Und habe auch da andere Bücher noch gelesen, aber nicht, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da die Bücher aus dem Genre so verschlinge oder da alles kenne, was gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste steht.
Ja, vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, dass man nicht alles kennt, weil dann wird das beeinflusst das vielleicht den eigenen kreativen Schaffensprozess, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch so eine Überlegung. Ich gucke auch nicht viel. Also Leute sind immer entsetzt, aber ich habe Serien abgeschworen, ich gucke überhaupt keine Serien mehr. Und auch Filme, also wenig, ganz wenig, weil ich auch viele Plots, ich erkenne dann natürlich die Muster und kann vieles dann schon so vorhersehen und weiß dann schon, wie es ausgeht. Und ja, und dann ist es tatsächlich so, ich will mich selber nicht so ja, damit zumüllen, sage ich mal, weil man dann immer Gefahr läuft, dass dann einer sagt, ja, das ist genauso wie wie in dem und dem Film. Und klar, man versucht sich auch so ein bisschen davor zu bewahren.
Stelle ich mir auch schwierig vor, weil es gibt halt durchaus auch andere interessante Welten zu besuchen. Aber das ist ja eigentlich auch irrelevant. Es geht tatsächlich ja um deine Werke. Kannst du etwas über deine Bücher, deine Geschichten erzählen?
Ja, also die sind ja noch nicht erschienen. Das erste Buch kommt jetzt im September 2026 raus. Und meine Bücher spielen alle in einer fiktiven Welt im Dacadium. Das ist ein Multiversum mit das aus fünf verschiedenen Welten besteht. Davon ist eine die Erde. Und dann gibt es vier andere Welten, die da existieren. Und die natürlich auch, ja. Es geht da auch um politische Interessen und Zusammenhänge und Kriege, die da untereinander geführt werden. Und das ist so dieses Worldbuilding erstmal, das Dacadium, in dem die Welt, die Bücher spielen. Und dann, ja, gibt es innerhalb dieses Worldbuildings, innerhalb dieses Settings, habe ich jetzt verschiedene Buchreihen begonnen zu schreiben, zum Teil auch schon fertig. Ja, und die sind jetzt auf dem Weg quasi.
Sehr cool. Wie gehst, also wie muss ich mir so einen typischen kreativen Tag im Leben von Sonja vorstellen? Also hast du eine Eingebung und dann schreibst du eine Geschichte oder wie sieht das bei dir aus?
Also jetzt bei meinem Dacadium habe ich sehr, sehr viele Figuren schon, die ich verfolge und wo ich deren Wege ich verfolge. Und das sind, also es ist nicht so eine Eingebung, die plötzlich da ist. Also es sind schon so Sachen, dass ich mir was überlege, was dann irgendwie passen könnte. Manchmal fängt es mit einer Szene an. Ja, oder mit der Idee, was wäre, wenn? Und dann entwickle ich das weiter. Und ich muss jetzt sagen, also bei meinem eigentlichen Debüt, das ist nicht das Buch, das im September erscheint, sondern der erste Band meiner Trilogie. Da war es so, dass ich da eine Idee hatte und habe da ganz viel und lange dran geschrieben, Jahre. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das funktioniert so nicht. Und beziehungsweise diese Vorgeschichte für meine Geschichte ist eigentlich viel interessanter. Und dann habe ich diese Vorgeschichte angefangen zu schreiben. Und das ist die Trilogie des Dacadiums. Ob ich das andere, was ich damals geschrieben habe, sind bestimmt 100.000 Wörter, ja, oder noch mehr. Mehr, glaube ich. Ob ich das jemals veröffentliche, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt dann erstmal auf diese eigentliche Backstory eines Nebencharakters fokussiert. Und daraus ist jetzt so viel gewachsen, da kann ich also die nächsten 20 Jahre bestimmt noch dran schreiben.
Wow.
Ja.
Respekt.
Ja.
Das ist, also bei so einem Umfang, behältst du das alles im Kopf oder wie gehst du organisatorisch vor? Bist du eine sehr strukturierte Person, was das angeht? Wie machst du das Ganze? Weil stelle ich mir sehr komplex einfach vor.
Ja, also komplex ist es auf jeden Fall. Das ist es schon vom Worldbuilding, aber auch von die Geschichten selbst sind sehr, sag ich mal, twistreich. Es gibt viele Wendepunkte, viele Figuren, die auch alle Schichten haben. Und ich behandle auch meine Nebencharaktere sehr so, dass sie selber quasi die Hauptfiguren in ihrem Leben sind, so wie es im echten Leben auch ist. Und ja, ich habe angefangen mit Notizbüchern, handschriftlich und sehr viel Zettelwirtschaft. Mittlerweile arbeite ich mit einem sehr guten Schreibprogramm, wo ich eigentlich wirklich alles abspeichere und alles reinpacke, was irgendwie damit zu tun hat. Und das Programm gibt das her, da kann ich alles eintragen zu Charakteren, zu Orten und so weiter. Und dann habe ich für unterwegs, falls mir da was einfällt, noch nutze ich von Windows die so eine Notes-App, wo ich das dann einfach zwischendurch reinschreibe und dann im Anschluss übertrage. Und ansonsten, wenn ich jetzt direkt an einem Roman arbeite, mit mehreren Perspektiven und so weiter, das ist dann Excel tatsächlich. Also ich mache mir meistens erst mit einem Zeichenblock eine große Übersicht und dann Excel. Und teilweise arbeite ich auch mit Mindmaps oder mit PowerPoint, wenn ich dann wirklich etwas, ja, irgendwie für mich so glatt ziehen muss, dann hilft das schon sehr, ja.
Ja. Das klingt nach sehr viel Aufwand, den du betreibst, aber dann im Endeffekt auch, du respektierst deine Figuren im Endeffekt und als Konsequenz daraus respektierst du auch die Lesenden dafür, weil wenn du einfach so viel Aufwand betreibst, dann können die von der stringenten Geschichte ausgehen. Und das ist ja nicht unbedingt selbstverständlich in einem Fantasy-Setting, also Fantasy-Setting, wo ja durchaus auch mal Sachen sein kann, die so ein bisschen in den luftleeren Raum gestellt werden kann. War dir das besonders wichtig oder ist dir das besonders wichtig, dass es so eine gewisse Stringenz gibt oder eine gewisse Detailtiefe?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man so das Gefühl hat, na da, also da haben sie aber gemogelt, ja, oder das ist so hinkonstruiert, ne? Klar, das wird immer komplexer, weil ich ja beim Schreiben ist es so, wenn mein Protagonist eine andere Welt betritt und habe ich ja erstmal meine Geschichte im Kopf oder die Quest, die er da erfüllen muss. Und dann läuft das auch erstmal, aber dann muss ich mir Gedanken machen, was habe ich da für ein Klima? Was für Leute leben da? Sind die sich alle einig? Bekriegen die sich untereinander? Was für Waffen haben die? Was essen die? Also ich muss dann immer so eine gesamte Gesellschaftsordnung erfinden, womöglich eine Sprache, eine Landkarte. Also Fantasy-Autoren kennen das. Das gehört eben einfach dazu. Und das ist das, was eben auch sehr viel Spaß macht. Und ja, mir ist das schon wichtig, da dann auch die Details zu haben. Ja, wobei es oft dann so kommt, ich gucke eben, was brauche ich in der Geschichte? Und dann kann es tatsächlich sein, dass man dann erstmal recherchiert über, ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Fantasy-Welt habe, die so sich am 17. Jahrhundert orientiert, dann recherchiere ich erstmal, wie haben die denn damals Käse gemacht oder solche Sachen. Und dann ist man 2 Stunden damit beschäftigt, irgendwie sowas herauszufinden. Ne? Oder ja, also es ist schon sehr rechercheintensiv, aber ja, ich denke, LeserInnen wollen das auch haben, ja, die und verdienen das auch. Ja, man liest ja ein Buch, um sich in diese Geschichte fallen zu lassen und dann sowas stört. Also solche Fehler stören dann einfach. Und ja, ich muss aber sagen, Fantasy eröffnet einem manchmal auch so ein paar Abkürzungen, zum Beispiel durch Magie, ja. Da kann man auch so ein bisschen was mauscheln, kann man schon. Man sagt, das ist jetzt einfach magisch.
Ja, das glaube ich. Aber ist dann ja auch was Schönes. Also ich glaube, wir Lesenden, wir wissen das ja im Endeffekt auch. Und wir, das heißt, ich spreche jetzt erstmal nur für mich. Ich weiß ja, wenn der Autor, die Autorin ein Buch geschrieben hat, wo gerade Portale eingesetzt werden, um von A nach B zu kommen, dann ist mir klar, das macht etwas mit einem, wenn man das liest. Aber im Endeffekt sorgt es natürlich auch dafür, dass der Autor jetzt in dem Buch, was ich jetzt aktuell lese, der Autor spart sich natürlich dann die Details. Er muss nicht beschreiben, wie dann die Straßen aussehen und ähnliches und solche Sachen. Aber ja, ist schon spannend. Kannst du etwas mehr erzählen, worum es im Dacadium grundlegend geht? So vielleicht den grundlegenden Plot.
Den grundlegenden Plot. Ja, da würde ich jetzt die Geschichte von der Haupttrilogie anreißen. Und zwar begegnen wir da, also es spielt 1964 auf der Erde, geht es los. Und zwar begegnet dort ein Halbdakadier namens George, einer Frau, die von anderen, sag ich mal, bösen Gesellen verfolgt wird. Und sie wird sehr schwer verletzt und er entscheidet, sie zu retten, stellt dann fest, sie hat einen Sohn. Und dann wird eben diese Geschichte der beiden erzählt, denn George hat schon eine über 400-jährige eigene Geschichte. Und auch sie ist nicht gerade zufällig dort. Und ja, das ist der Aufhänger der Trilogie, wie die beiden dann eben ja, erkennen, worum es eigentlich geht. Aber das würde jetzt sehr viel spoilern.
Okay. Aber klingt ja schon interessant. Also ich, also mich jetzt auf jeden Fall jetzt angesprochen, weil ich jetzt wüssten möchte, was steckt dahinter? Mhm.
Ja, also es gibt einen Krieg im Hintergrund, das verrate ich schon mal, der zwischen den verschiedenen Welten geführt wird. Und sie beide sind Schlüsselfiguren auf jeweils ihre eigene Weise innerhalb dieses Krieges. Und sie müssen natürlich dann jetzt irgendwie schauen, wie sie die Kurve kriegen, weil sie beide natürlich ja auf der einen Seite in diesen Krieg gezogen werden, aber gar nicht da so reingezogen werden wollen. Und ja, dann nehmen die Dinge ihren Lauf.
Okay, spannend auf jeden Fall. Kannst du dich noch daran erinnern, als dir zum allerersten Mal bewusst wurde, dass du tatsächlich deinen Traum ausleben kannst? Also, dass du jetzt eigentlich richtig, richtig eine richtige Autorin bist?
Ja, also das ist jetzt nicht so, dass sich da so ein Schalter umgelegt hat. Ich genieße das sehr im Moment und bin auch dankbar dafür, dass sich das so entwickelt hat in den letzten 2, 3 Jahren. Und aber das ist für mich mehr so ein Prozess, den ich auch erst jetzt langsam wirklich begreife. Man wird ja nicht Autorin von einem Tag auf den anderen und dann ist man es irgendwie, dass sich da so ein Schalter umlegt, sondern das ist ja mehr so eine Entwicklung, die sich am Anfang auch erstmal komisch anfühlt. Ja, wer bin ich denn, dass ich sage, ich bin jetzt Autorin oder Künstlerin? Und das hatte schon, ist auch gut, dass es so lange dauert, so ein Buch zu schreiben. Dann kann man sich zwischendurch damit immer beschäftigen. Ja, und es fühlt sich einfach gut an. Ich genieße das sehr und wirklich auch das Gefühl, ich mache genau das mit meinem Leben, mit meiner Zeit, was ich gerne möchte.
Schön. Ja, das ist doch super, super wertvoll im Endeffekt auch, dass du diese Erkenntnis für dich einfach auch hast. Also finde ich schon, finde ich schön.
Ja.
Das ist, kommen wir doch zu einem anderen Punkt. Und zwar, weil du bist nämlich nicht nur Autorin, sondern du hast ja, also schon vorher schon angeteased, dass du so paar andere Berufe schon ausprobiert hast. Und du machst auch noch etwas anderes. Du bist Online-Marketing-Expertin und du betreibst auch noch einen Blog. Kannst du etwas darüber erzählen?
Ja, also ich bin, ich liebe Bloggen einfach. Also ich habe schon gebloggt, als es die ersten, ich glaube, es gab schon vorher auch Blogs, aber ich blogge so seit den 90ern oder seit den Nullerjahren ungefähr. Ich habe ja auch viele kreative Hobbys immer verfolgt und ich habe das immer geliebt. Also Schreiben lag mir immer und deswegen mache ich auch keinen YouTube-Kanal, sondern ich blogge. Und ja, das hat mir immer unglaublich viel Spaß gemacht und ich habe das einfach immer weiter verfolgt. In den, dann parallel zu den Kindern hat sich das dann irgendwann angeboten, weil ich auch viel genäht habe und dann habe ich eine Zeit lang Schnittmuster entwickelt, dass ich dann eben da auch so einen Nähblock gestartet habe und da habe ich das sehr, ja, ehrgeizig auch betrieben. Also ich habe da einen Shop, wo ich auch meine Schnittmuster drüber verkaufe. Und damals habe ich mich sehr viel mit Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing und so weiter beschäftigt und da so sehr reingefuchst. Und das hat mir aber auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich, na, das ist klar, wenn man dann da auch so die ersten Erfolge hat, dann triggert einen das natürlich auch so an. Und das habe ich jetzt wirklich über Jahre sehr, sehr gerne und viel gemacht. Mittlerweile arbeite ich Teilzeit auch im Online-Marketing. Das ist dann eher ein technisches Thema, aber auch das macht mir im Grunde viel Spaß. Das liegt mir einfach. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich nehme das mit dem Schreiben jetzt so ernst, dann es war für mich völlig klar, ich starte da auch einen Blog und das begleitet das ein bisschen. Und ich bin sehr froh und glücklich, dass ich diesen Blog habe, weil ich dadurch, das ist so ein bisschen die Chronik meines Schaffens. Aber der Blog fordert ja auch, dass ich regelmäßig auch Themen so seitlich und neben meinem Schreiben aufgreife. Also sei es über das Schreiben selbst, als auch über Genres oder eben ja, interessante Hintergründe. Zum Beispiel spielt ein Buch, also in meinen Büchern gibt es immer so einen historischen Rückblick. Und wo man die Vergangenheit von George kennenlernt, und der lebt halt schon 400 Jahre, und irgendwann ist er zum Beispiel mal im Dreißigjährigen Krieg. Und dann habe ich mich also sehr intensiv mit dem Thema Dreißigjähriger Krieg beschäftigt und habe darüber dann eben auch gebloggt. Also ist dann einfach irgendwie schön. Ja, die Themen kommen durchs Schreiben, und so habe ich aber auch die Möglichkeit, das auf dem Blog unterzubringen, was vielleicht gar nicht ins Buch passt. So. Und ja, und gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass ich dadurch so ein Publikum aufbauen kann, die sich irgendwann für meine Bücher interessieren. So, also ja.
Okay, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und für alle, die jetzt unbedingt wissen wollen, wie heißt denn jetzt der Blog von Sonja? Den findet ihr unter dem schönen Namen fantastopia.de. Alle Links dazu habe ich natürlich auch in die Shownotes reingepackt. Wie bist du auf den Namen eigentlich gekommen?
Das ist ja eigentlich eine ein ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Kofferwort, oder?
Ja, genau, eine Symbiose, genau, aus Fantastik und Utopie. Und irgendwie habe ich gedacht, das passt. Ja, Fantastopia ist einfach ja, die Utopie. Eine schöne Welt, eine fantastische, schöne, andere Welt, in die man sich hin fortlesen kann.
Schön. Was ich, wie ich daran so schön finde, ist, wie du die Sachen alle miteinander kombinierst und dass du im Endeffekt deinen Lesenden so ein Angebot einfach machst. Wisst ihr was? Bald habe ich mein Buch draußen, wenn ihr es gelesen habt. Ja, ich weiß, ich kann ein Buch nicht mit 30.000 Seiten rausbringen, aber wenn ihr von George vielleicht nochmal das wissen wollt, wie er XYZ vielleicht nochmal gemacht hat, oder ihr wollt das und das beschreiben. Ich habe einen Blog, da habe ich alles draufgeschrieben. Klickt euch das doch mal rein, lest euch da noch ein bisschen mal ein. Ich glaube, so etwas macht etwas mit Lesenden, die dann das Gefühl haben, jedenfalls wenn ich von mir spreche, noch ernster genommen zu werden. Einfach man identifiziert sich einfach noch viel mehr damit und hat so ein bisschen das Gefühl, dass diese Figuren wirklich echt sein könnten, weil es gibt ja einfach, weil jemand hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Ist das so dein Wunsch gewesen oder übertreibe ich? Oder ist es nur in meiner Fantasie gerade so?
Nee, das, also das, ich bin da sehr umfassend. Also wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch noch gar nicht erwähnt. Ich schreibe sogar in einem Wiki
Geil.
nur über das Dacardium, wo man dann, aber das ist noch nicht fertig, aber das kommt. Aber das ist auch für mich so eine Art Glossar, wo ich alles festhalte. Und ja, genau. Und da sind auch alle Figuren. Ich habe jetzt die ersten Illustrationen in Auftrag gegeben. Das heißt, es wird dann auch Bilder zu den Figuren geben. Und also, das ist für mich auch eine Welt, in der ich eben auch zu Hause bin, zusätzlich zu meiner echten Familie. Aber ja, also das Schönste war eigentlich jetzt, als meine Lektorin mein erstes Buch jetzt bekommen hat, und die hat das letztes Jahr schon mal in einer Vorversion beim Testlesen gelesen, und sie fing dann an zu lesen und schrieb mir dann per E-Mail: Ach Sonja, das ist so schön wie nach Hause kommen. Und da habe ich gedacht, wow, also ein schöneres Kompliment kann man mir eigentlich nicht machen. Und ich bin auch jemand, deswegen vermeide ich Serien und so weiter, weil ich mich auch total in so solchen Welten verlieren kann. Aber das wäre mein Tod als Autorin. Wenn ich in anderen Welten verliere, dann komme ich nicht mehr zu meinen. Deswegen muss ich mich da ein bisschen bremsen. Aber ich bin auf jeden Fall auch so. Ich bin ein totaler Fan. Ich lese und sammle dann alles. Und ja, das würde ich natürlich, wenn es irgendwann Fans gibt vom Dacardium, den Fans dann auch gerne geben, ja, dass sie einfach das nochmal nachlesen können und nochmal gucken können. Und ja, die Menschen wollen das, ja, muss man nur mal einen Trekkie fragen oder einen Star Wars Fan, ja, die wollen, was Leute wissen, ja, oder was meine Tochter weiß über Star Wars, ist der irre, ja, aber genau, aber das, ja, irgendwie, ja, von wem hat es wohl, ne? ja, genau, und das schön. Baue ich jetzt so nebenher auch auf, heimlich.
Finde ich super. Also du wirst vielleicht lachen, ich habe mir tatsächlich, während du über das Darkadium gesprochen hast, habe ich mir hier aufgeschrieben, Wiki, Fragezeichen. Und als du das sagst, habe ich gerade durchgestrichen, okay, gut, die Antwort hat sie selbst schon gegeben, schön. Ich finde, das bietet sich halt einfach an. Und das ist, ich finde es großartig, dass du da einfach eine so gigantische Welt erschaffen hast und sie kultivierst, sie mit Leben befüllst. Und nicht müde wirst, immer weitere neue Sachen zu schreiben, so wie das die Realität auch ist.
Ja.
Wie balancierst du denn dein Leben eigentlich aus? Also, weil das ist ja schon sehr aufwendig alles.
Ja, also, es ist ja gewachsen, so im Laufe der Zeit. Es fing ja nicht mit diesem ganzen Umfang an, sondern es wurde dann im Laufe der Zeit immer größer und, also, von daher, jetzt steht das meiste so. Eigentlich, also die Welten stehen und die Götter und die Wesen, die da was zu sagen haben und so weiter. Und das geht eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Also ich mache auch noch was anderes. Also,
okay.
Ich gehe zum Sport und zum Yoga und ich arbeite und ja, fahre meine Kinder zum Sport und so. Und also ich mache schon noch was anderes und wenn ich dann abends, also meistens abends ist so meine Schreibzeit, dann sitze ich hier so bis 11 meistens und schreibe entweder an dem Buch weiter oder entwickle am Worldbuilding weiter, was gerade so anfällt. Ne? Jetzt bin ich gerade mit Band 2 der Trilogie angefangen, da nochmal richtig tief einzusteigen und dann, ja, dann stößt man irgendwann im Plot auf Probleme, dann muss man im Worldbuilding nachbessern so. Und aber es macht auch Spaß, das dann immer weiterzuentwickeln und zu gucken. Also, ja.
Glaube ich. Also, ich stelle mir das immer wieder so sehr beeindruckend vor, wenn du dann vor einer Welt stehst, die du selbst kreiert hast, dass du weißt, okay, die Figuren, die hat sich nicht ein XYZ ausgedacht, nein, die habe ich ausgedacht und die Figuren interagieren so. Und wenn ich jetzt das mache, okay, dann muss ich berücksichtigen, dass das eine Auswirkung auf das Beziehungsgeflecht von XYZ hat. Das wiederum könnte aber den Krieg, der gerade abgeklungen ist, wieder aufflammen lassen. Das könnte wieder das. Also diese gigantischen Ketten, die dabei entstehen können, balancierst du die alle in deinem Kopf aus?
Teils. Also man muss schon das sehr präsent haben, ja. Also mein Arbeitsspeicher ist da schon sehr mit beschäftigt, aber ich habe wirklich auch viel, wie gesagt, in meinem Schreibprogramm, wo ich Sachen nachschlagen kann. Also ich habe nicht alle Biografien von allen Figuren im Kopf, weil es geht ja über verschiedene Jahrhunderte und ich muss immer nachgucken, wann wer nochmal geboren ist und wie alt derjenige wohl in diesem Buch jetzt ist. Ja, also ich habe nicht alle Details präsent, aber doch das meiste schon, würde ich sagen. Und vieles, also zum Beispiel meine Romantasy-Reihe, die spielt 1964 und die spielt hauptsächlich auf der Erde. Also es geht da um so eine Werwolf-Balker-Gang, aber abgesehen, das ist so das, was am meisten Fantasy daran ist. Ansonsten ist es eigentlich Mafia und ja, und Biker.
Okay. Spannend auch. Du hast auf deiner Seite stehen, dass du auch Musik gerne hörst. Mhm. Und zwar, du hörst gerne Heavy Metal, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
Ja.
Wie hilft dir die Musik bei deinem kreativen Prozess? Gibt es das? Hat das eine Auswirkung? Man könnte jetzt auch ja sagen, ja, Heavy Metal ist eher düstern. Würde mein Heavy-Metal-Herz ein bisschen widersprechen in Gänze. Aber wie beeinflussen die sich gegenseitig? Was würdest du da sagen?
Also ich liebe Metal einfach seit 30 Jahren oder so höre ich Metal und das begleitet mich. Und ich gehe gerne auf Konzerte, auf Festivals und die Musik spiegelt so meine Emotionen einfach ab. Und ich höre gar nicht, also ich höre schon viel Musik, aber meistens zum Schreiben, meistens nichts mit Texten. Also sondern dass ich höre da mehr klassische Musik oder Soundtracks oder so Sachen von, wie heißen die, Two Steps from Hell heißt die, glaube ich. Das höre ich zum Schreiben dann mehr. Wobei auf meiner Playlist habe ich auch teilweise Black Metal oder Death Metal, weil es eben auch einfach gut passt, wenn man, sage ich mal, jetzt Kampfszenen schreibt oder in düstere. Ich habe mir tatsächlich so eine Playlist gemacht, weil es gibt im Dakarium gibt es zwei Jenseitswelten. Davon ist eine, Na'Koras heißt das, das ist so eine Art Hölle. Oder es ist die Hölle, ja. Kann man auch so sagen, es ist die Hölle. Und da habe ich mir eine sehr düstere Playlist mit viel Black Metal gemacht. Und das bringt schon sehr viel Atmosphäre mit. Ja, ich fühle mich da einfach zu Hause in dem Genre, in dem Musikgenre. Und das gehört für mich einfach mit dazu. Also, ja.
Ja, nee. Es ist auch für alle diejenigen, die nicht so wie ich im Metal-Bereich drin sind, die hören vielleicht irgendwann mal was und denken dann, ah, das ist keine Musik. Das Genre ist so vielfältig, wie Fantasy vielfältig
Ja,
ist.
genau. Ich finde, da gibt es auch Parallelen. Also,
Absolut.
ne, wenn man jetzt, also es gibt auch Metal-Bands, die könnte man zum Beispiel im Power Metal, das würde ich
Oh
jetzt
ja.
so im High Fantasy ansiedeln, ne? Und dann, es gibt ja auch Viking Metal oder Death Metal. Und da würde ich jetzt meine Bücher mehr sehen. Und ja, aber ich höre ja auch nicht nur Metal, sondern eben auch. Ich mag auch Classic Rock sehr gerne und ich mag auch, wie gesagt, klassische Musik, Tori Amos und Kate Bush und so weiter. Das höre ich auch alles sehr, sehr gerne. Also, genau.
Ja, Musik ist schon was Faszinierendes. Also, was das für eine Auswirkung einfach auf uns Menschen hat. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass das gerade bei, wenn man Geschichten schreibt, auch noch eine weitere Stimulation ist, die einfach so die Atmosphäre einfach verbessert. Schön. Als du deine erste oder dein erstes Werk geschrieben hast und du festgestellt hast, so, das ist jetzt hat den Punkt erreicht, dass du sagen kannst, okay, es gibt einen Abschluss, es gibt ein Ende. Was war für dich der Impuls, das weiterzuschreiben? Also selbst wenn man von vielleicht gedacht hat, das wird eine Trilogie, ist ja trotzdem noch immer das Weiterschreiben, ist ja auch noch immer ein Impuls. Also man muss ja dann irgendwie weiter Energie darin investieren. Was war für dich der Faktor, das weiterzuführen?
Also für mich ist es gar nicht so sehr das Energie investiert, sondern mehr, ich brauche das, um Energie zu haben.
Ah, okay.
Also für mich ist Schreiben wie Atmen, ne? Ich merke auch, mein Mann merkt es auch, wenn ich mal einen Tag nicht schreiben kann, weil irgendwas dazwischen kommt oder 2 Tage, dann werde ich knatschig. Dann ist mit mir nicht mehr gut Kirschen essen. Ich brauche das. Das ist für mich. Und da lese ich nämlich gerade auch ein wunderbares Buch zu von Amy McNee, We Need Your Art. Und es ist, dieses Buch spricht mir so, so sehr aus der Seele, denn sie beschreibt, dass Kunst und nicht nur Schreiben, auch andere Künste, auch Musik heilt. Ja? Und auch der Schaffensprozess ist dazu da, um uns selber zu heilen, zu rekalibrieren. Und ich weiß nicht, also ich versuche regelmäßig eigentlich Kunst wirklich auch live zu genießen. Also ich gehe regelmäßig ins Theater oder ins Kabarett oder auf Konzerte. Und ich gucke immer, dass so jeden Monat, dass wir irgendwie einen haben, wo wir hingehen. Einfach, weil es so sehr erhebend ist. Es ist mal was anderes. Es holt einem aus dem eigenen Trott raus. Und ich merke jedes Mal, wie gut es mir tut, wenn ich sowas gemacht habe. Und ich merke jeden Abend, wie gut es mir tut, wenn ich schreibe. Und ich merke, wie schlecht es mir geht, wenn ich mal 3 Tage nicht schreibe. Es ist schon deswegen, also die Motivation ist eigentlich immer da. Und es gibt mir wahnsinnig viel. Also auch wenn ich jetzt noch gar nichts veröffentlicht habe und so, das allein gibt mir schon viel.
Schön.
Ich möchte es gar nicht mehr missen.
Eigentlich klingt das so, als ob für dich der Weg der Autorin immer vorbestimmt war.
Ja, also ich glaube, ja, vielleicht ist das auch so ein Narrativ, was ich jetzt hier so hinkonstruiert habe, ich weiß es nicht, aber tatsächlich habe ich mein Leben lang das eigentlich immer so, so betrieben und eigentlich, wenn ich so zurückschaue, auch Entscheidungen, die ich getroffen habe, ich habe auch nicht, war auch nicht immer kluge Entscheidungen, die ich so getroffen habe, aber eigentlich hat mich immer alles dahin gezogen zum Schreiben, zum Leben als Autorin. Das wollte ich immer sein. Und ja, ich mal sehen, was jetzt passiert. Also im September kommt das Buch und also das erste und die nächsten sind ja auch schon geplant. Und ich habe sehr viel Rückenwind und positives Feedback durch die TestleserInnen und durch meine Lektorin. Ich erzähle es jetzt immer mehr Leuten, dass ich schreibe. Das ist auch so eine Überwindung, ja. Weil wir das Thema Autorin eben hatten, das ist so ein Prozess, selber erstmal zu erkennen, ich bin jetzt Autorin, ja, scheiße. Und man wird ja doch irgendwie komisch angeguckt, wie jetzt bist du Autorin oder was? Ja, so man denkt, okay, ja. Ne? Aber ja, eigentlich hat es mich immer dahin gezogen und ich bin auch alt genug, dass ich sage, ja, das genau das wollte ich immer und das mache ich jetzt auch.
Ich glaube, ich finde es super, also ich finde es phänomenal und das ist ein, ich glaube, jeder Mensch, der Mensch ein Werk veröffentlicht, ein Werk geschrieben hat und das veröffentlicht kann, unabhängig von der Qualität, das will ich erstmal ganz woanders verordnen, darf sich Autorin, Autoren nennen. Ich finde, das ist so ein eigener Titel, so ein ja, Selbstbewusstsein, was man ruhig haben darf. Und danach zeigt das die Zeit. Danach zeigen das die Rückmeldung, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Weil es gehört schon eine immense Leistung dazu, aus meiner Perspektive heraus, eine Welt zu erschaffen, sich Gedanken zu machen, in die Tiefe zu gehen, dran zu bleiben und es dann zu beenden und dann auch noch diesen Mut zu haben, es zu veröffentlichen. Also, ich finde das sehr respektabel.
Ja, danke. Ich bin gerne. Rot, ja. Ja, aber also, danke. Ja.
Das ist, ja. Und ich muss dich tatsächlich bei einer Sache korrigieren. Du hast schon was veröffentlicht. Und zwar, ich bin hier gerade auf deiner Homepage, und zwar hast du in einer Anthologie hast du etwas veröffentlicht, eine Kurzgeschichte.
Ja, stimmt. Die vergesse ich immer, ja. Ja. Ja, stimmt. Da habe ich eine Kurzgeschichte veröffentlicht in der Anthologie, genau. Die spielt sogar auch im Dakadium, aber ja, genau.
Kannst du etwas darüber erzählen?
Ja, das ist, also die Geschichte spielt, wie gesagt, auch im Dakadium. Ist eine Kurzgeschichte, so eine Mischung zwischen, ich würde sagen, Alien 2 und, Alien 2 trifft es eigentlich ganz gut. Es ist so eine Monstergeschichte von einem gehörlosen Mädchen in einer dystopischen Welt, das auf der Suche nach Antworten ist über den Tod ihrer Eltern. Und das Ganze spielt in so einer postapokalyptischen Welt, in einem Tunnelsystem, ist ziemlich düster. Genau, und das Buch oder die Kurzgeschichte kam jetzt schon vor über einem Jahr raus und die unterstützt die Hänsel und Gretel Stiftung, die sich für Kinder einsetzt. Und das ist die Geschichte.
Ja, super. Also wieder für alle, die das wissen wollen, ich habe euch alle Links auch in die Shownotes dazu gepackt. Also unterstützt doch auf jeden Fall Sonja und unterstützt auch die Hänsel und Gretel Stiftung damit. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Kommen wir noch zu einer anderen Sache, vielleicht einmal zurück. Und zwar, du als jemand, die mehrere Welten kombiniert. Auf der einen Seite Marketing-Erfahrung, Marketing-Expertise, dann selbst angehende, eigentlich schon Autorin, die das natürlich für sich nutzt. Hast du Tipps für andere AutorInnen, die vielleicht ein bisschen mit dem ganzen Thema Online-Marketing ein bisschen strugglen, so ein bisschen Probleme haben? Gibt es da etwas, was du sagen würdest? Leute, achtet darauf, macht das oder lasst das auf jeden Fall, das ist Unsinn. Gibt es da irgendwie etwas?
Ja, also pauschal lässt sich das so ganz schwer sagen,
Okay.
weil nicht, also für jeden ist Marketing auch was anderes und ganz viele, und so ging es mir früher aber auch, tun sich total schwer damit, sich selbst zu zeigen, also in Form von Video oder von Bildern. Und man will ja nur, dass die Leute das eigene Buch kaufen, aber ich sage mal, Marketing ist eine Strategie. Marketing ist nicht ein Posting auf Instagram oder so, sondern Marketing ist eine Strategie. Ich muss überlegen, an wen möchte ich oder wer ist mein idealer Leser, meine ideale Leserin? Wer fühlt sich in meiner Welt zu Hause? Und diese Person muss ich versuchen anzusprechen und irgendwie anzuziehen. Und das klappt auch, wenn man sich da so ein bisschen Mühe gibt und sich mit beschäftigt, ne? Das, ja, und dann kann man daraus eben eine Strategie entwickeln. Wie mache ich das? Welche Social Media Kanäle beispielsweise verfolge ich? Und so weiter. Aber es ist ganz schwer, dann pauschal zu sagen, ja, mach es einfach so und das funktioniert dann. Gerade im Online-Marketing, es wird einem immer so vorgegaukelt, dass, ja, dann machst du einfach das Posting und das und dann läuft das schon. Das stimmt gar nicht. Es läuft nicht so, weil jeder auch jemand anderen anspricht. Wir sind alle verschieden, ja. Nur weil das eine Buch Tausende oder Millionen von Lesern findet, kann das nächste Buch, das im selben Thema ist, nicht mal halb so viele oder auch gar keine Leser finden. Das ist leider echt traurig. Aber was ich, mein Weg ist eigentlich immer im Marketing auch, Strategie, sagte ich schon, es ist aber auch Verbindung. Eine Verbindung aufzubauen zu den LeserInnen und Leuten, die sich für diese Geschichten und auch die Figuren, vor allem die Figuren, begeistern. Und ja, das, da kann ich jetzt nicht pauschal sagen, ja, mach
Okay.
einfach hier so eine Kampagne und dann geht das schon. So einfach ist es nicht. Aber was ich mache, ist, ich schreibe ja auch ein Newsletter und ich schreibe immer am jeden letzten Mittwoch im Monat einen Newsletter nur für AutorInnen, wo ich auch Tipps gebe. Und da kann man sich eintragen. Also wenn man sich über meinen Newsletter anmeldet, dann kann man irgendwo dann im Prozess dann anklicken, Autorinnen. Und da klickt man sich rein und dann kriegt man am Ende des Monats immer mittwochs ein Newsletter. Ich mache dann meistens ein Thema. Ich gebe auch viele Link-Tipps aus der Branche. Und ich habe so eine Sache, dass man mir Fragen stellen kann. Wenn man also konkret eine Frage hat zu irgendeinem Thema, dann kann man mir einfach schreiben und dann greife ich das auf im nächsten Newsletter und schreibe was dazu.
Sehr cool. Das ist natürlich auch ein großes Geschenk an alle Leute, die sich dafür interessieren.
Ja, ich muss sagen, ich habe aber auch selber bisher in meinem Leben auch immer von sowas profitiert, dass irgendwer mir mal einen Tipp auch mal so gegeben hat. Oder, ne, und ich finde das einfach ganz wichtig, das auch weiterzugeben und zu sagen, auch ohne, dass ich da jetzt irgendwie Geld dran verdiene, dass man sich gegenseitig einfach hilft. Weil ich habe selber das so oft erlebt, dass mir jemand geholfen hat, weil das waren oft Kleinigkeiten, ne? Einfach hier mal eine Info weitergegeben oder den Tipp, melde dich doch mal da oder versuch's doch mal so. Manchmal hat derjenige das gar nicht gemerkt, dass er mir gerade einen super heißen Tipp gegeben hat. Und das ist dann meine Art zu sagen, okay, das könnt ihr bei mir auch haben. Was ich weiß, gebe ich gerne weiter.
Das ist sehr, sehr wertschätzend. Also finde ich eine sehr schöne Sache und sollten viel mehr Menschen einfach machen, Wissen einfach zu teilen, weil im Endeffekt alle davon profitieren können am Ende des Tages. Kommen wir zurück zu deinen Werken und zu deinem Dacadium-Universum. Ich finde den Namen übrigens super, der lässt sich richtig schön aussprechen. Ich weiß, die Bücher sind noch nicht draußen, aber in deinem Kopf, wenn du eine Figur in die reale Welt, also die wirklich echte Welt, versetzen könntest, wer wäre das und warum? Ohne vielleicht zu viel zu spoilern. Ist das möglich, das die Frage zu beantworten?
Ja. Und zwar wäre das Tamás Bedlin. Das ist auch der Protagonist des ersten Buches, was jetzt im September erscheint. Er ist Anwalt und Druide, also er gehört zu einer mächtigen, aristokratisch angehauchten Druidenfamilie. Er stammt aus Ungarn und er hat sehr viel Einfluss und sehr viel Macht und sehr viel Geld. Also ich glaube, er hat aber im Gegensatz zu anderen lebenden Menschen, die sehr viel Macht, Einfluss und Geld haben, hat er noch einfach einen sehr guten moralischen Kompass. Und er ist zum Beispiel Unterstützer von Künstlern. Und ich glaube, er würde mit seinem Geld sehr viel Gutes tun auf der Welt und auch gewissen anderen Billionären auf der Welt zeigen, was man Gutes tun könnte mit seinem Geld. Und ich glaube,
okay,
es wäre schön, wenn er da wäre.
Ganz ehrlich, das klingt so ein bisschen. Gibt es irgendwie ein Beschwörungsritual, was wir machen können, um Thomas irgendwie die Welt zu kriegen? Wir brauchen solche Leute. Also wir brauchen, ja, ich finde ich schön. Also hoffen wir mal, dass wir vielleicht wirst du ja mit dem Dacadium eine Billionärin, dann kannst du die Tamas der realen Welt werden.
Auf jeden Fall, ja. Also, wenn das kein Grund ist, die Bücher zu kaufen, ja.
Exakt, richtig, also, richtig.
Ja, also, doch, also das würde ich auf jeden Fall tun.
Sehr, sehr schön. Werden deine Bücher eigentlich als E-Book rausgebracht oder Papier? Was ist da die Möglichkeiten bei dir?
Also ich habe ja, die Trilogie wird ja im Hybrid-Verlag erscheinen. Und da wird es Print und E-Book geben. Mhm. Und die anderen Bücher werde ich auch als Printversion, als Taschenbuch und als E-Book rausbringen. Und ich überlege, dass... Ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, aber da habe ich vor, zumindest es zu versuchen, dass das erste Buch auch als Hörbuch erscheinen wird. Und je nachdem, wie aufwendig das ist, jetzt auch vom Investment her, wenn natürlich niemand das Buch kauft und das ist da nicht viel Spielraum, aber ich überlege tatsächlich dann irgendwie die Bücher am liebsten alle auch als Hörbuch rauszubringen, aber das muss man dann sehen, wie es dann läuft. Also je höher die Nachfrage, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Hörbuch kommt.
Sehr cool. Wie bist du denn eigentlich auf den Hybrid-Verlag gekommen?
Ich habe mich ja seit 2, 3 Jahren, oder 3, 4 Jahren mittlerweile, bin ich auf Instagram sehr aktiv gewesen. Da gibt es so eine ganze Autoren-Bubble. Also es ist auch wirklich super. Da sind tolle Leute dabei. Und da habe ich viele andere AutorInnen kennengelernt und der Austausch gibt mir auch immer noch sehr, sehr viel einfach und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und man lernt eben alle möglichen Modelle, Verlage und so weiter kennen, unter anderem den Hybrid-Verlag. Und dann war es tatsächlich so, dass die irgendwann auf ihrer Website einen Manuskriptaufruf hatten und ich dachte, ach komm, versuch's einfach. Mehr als verlieren kannst du nicht. Und dann habe ich Exposé geschrieben und die Bewerbung fertig gemacht. Und dann hat das ewig gedauert. Aber das ist normal bei Verlagen einfach, dass es ewig dauert und man schon denkt, es kommt keine Antwort mehr. Aber tatsächlich haben sie dann das Manuskript genommen und die Trilogie wird dann da auch erscheinen.
Sehr cool. Ja, schön. Also vielleicht nochmal dann auch so ein Wink mit dem Zaunfall an andere AutorInnen, wenn die gerade auf der Suche sind nach einem Verlag, dass der Hybrid-Verlag eine gute Adresse ist.
Genau, also wobei die im Moment, glaube ich, nicht suchen, aber was man immer machen kann, ist einfach sich vielleicht selber, das habe ich auch gemacht, eine Liste erstellt mit Verlagen, mit Links und dann immer mal wieder gucken, wo Aufrufe sind, wo man Manuskripte hinschicken kann. Im Moment gibt es tatsächlich, habe ich auf Instagram einige Verlage gesehen, die Manuskriptaufrufe gestartet haben, wo man dann also wirklich dann sein Manuskript hinschicken kann. Also es ist nicht ganz unmöglich, ne? Man muss da einfach die Augen offen halten und ein bisschen gucken oder halt auch über eine Agentur gehen, ne? Das ist immer noch keine Garantie, dass es zu einem Verlagsvertrag kommt, aber man muss sich einfach ein bisschen umschauen und dann klappt das auch.
Ja, schön. Das ist ein guter Hinweis. Dann würde mich noch tatsächlich noch eine Sache noch interessieren, oder eigentlich würden mir viele Sachen noch interessieren. Hast du ein Lieblingsbuch? Und zwar, du hast auf deiner Homepage, hast du über dich, ich muss das mal ganz kurz wieder raussuchen, ich habe mir das hier nur so als Kurznotiz geschrieben, und zwar, wo hast du, genau, dass du ein großer Fan bist von Hobbits, Vampiren und so weiter. Und dann habe ich daraus, für alle, die das noch nicht wissen, ich habe Sonja im Vorfeld so ein paar Leitfragen geschickt, dass sie grob weiß, worum es im Gespräch auch gehen soll. Nicht, dass ich auf einmal nach ihrer, keine Ahnung, Banknummer frage und sie dann da vor den Tatsachen steht. Und dann habe ich reingeschrieben bei der Frage, hast du eigentlich ein Lieblingsbuch, in Klammern, magische Superhelden, Vampir-Hobbits, die gegen Sauron auf einem Drachen kämpfen? So, also vielleicht so als Hintergrund dazu. Also gibt es bei dir, hast du ein Lieblingsbuch?
Das, wenn ich das jetzt sage, dann würde das allen anderen Büchern, die ich nicht erwähne, Unrecht tun.
Oh, okay, gut.
Und also es gibt viele Bücher, die ich sehr genossen habe zu lesen, und es ist auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Und klar, der Herr der Ringe war der Beginn einer lebenslangen Fantasy-Liebe. Aber es gab und gibt auch immer wieder weitere Bücher, die mich faszinieren oder berühren. Und deswegen möchte ich da eigentlich jetzt keins rausgreifen, denn es hätten so viele Bücher jetzt verdient, genannt zu werden.
Okay, gut. Dann ist doch aber auch schön, weil du einfach dann sagst, alle Bücher sind schön.
Ja, auf jeden Fall. Also seit ich selber schreibe, lese ich Bücher auch wirklich mit anderen Augen. Nochmal.
Das glaube ich. Aber dazu vielleicht, was macht für dich eigentlich einen guten oder eine richtig, richtig gute Fantasy-Geschichte aus? Du hattest vorhin schon mal was genannt. Gibt es da Kriterien für dich, die du da irgendwie dran setzt? Also, wann ist eine Fantasy-Geschichte gut für dich?
Es betrifft eigentlich nicht nur Fantasy-Geschichten, sondern überhaupt Geschichten. Ich mag es, wenn die Figuren authentisch sind und eine gewisse Tiefe haben und auch eine gewisse Reife. Ja, und wenn ich, ja, du hast es eben auch schon so schön gesagt, dass man als Leser ja auch ernst genommen werden will. Ich mag gerne komplexe Plots. Ich mag es gern, überrascht zu werden. Ich mag überraschende Enden auch. Ja, aber das ist gar kein Muss. Also wenn mich Figuren berühren und ich das und ich da irgendwie eine Verbindung herstellen kann zu der Figur, dann finde ich das schon extrem schön und auch sehr wichtig. Ja, das gibt mir dann auch sehr viel.
Ja, schön. Ich würde mal behaupten, dass es vielen Menschen einfach so geht, die lesen, die irgendwie von einer Geschichte berührt werden wollen, die emotional, ja, angesprochen werden möchten. Und die so eine Talfahrt auch erleben, also so ein Auf und Nieder einfach erleben wollen, weil das merke ich bei mir, wenn ich Bücher habe, die das gesamte Spektrum der Emotionen ansprechen, dann denke ich viel, viel länger auch an ein Buch zurück und verbinde es automatisch auch mit besseren Emotionen.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was in der heutigen Welt sehr verloren geht, ne? Wir, die Verbindung zu einem selbst, die wir eben über Kunst erreichen können, aber auch die Verbindung zu anderen, ja, indem wir, und da sind Bücher einfach so wichtig. Da gibt es ja auch Studien zu, dass sie einfach Empathie fördern und helfen, dass man auch eigene Gefühle viel besser versteht. Und ja, das finde ich schon wichtig. Und ich habe aber auch noch kein Buch, ja doch, doch, ich habe schon Bücher erlebt, die das nicht geschafft haben, wo ich schon gedacht habe, oh nee, das ist mir zu hohl, das lese ich jetzt nicht zu Ende. Aber ja, doch, aber es gibt unglaublich viele Bücher, die das sehr gut schaffen, da wirklich eine Verbindung herzustellen. Ich glaube, da geht es einfach darum, dass wir eine Verbindung schaffen.
Und es ist eine hohe Kunst. Also das kann auch nicht jeder Mensch, die Person, die schreibt, sondern das ist etwas, wenn du als Mensch bereit bist, deine eigenen Emotionen zu Papier zu bringen, die verpackst du natürlich in irgendwelchen Figuren und irgendwelchen Settings. Aber wenn du das bereit bist, dann wird das, glaube ich, authentischer und wird dann im Endeffekt auch emotionaler. Weil, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du eine Figur erschaffen hast und die Figur wichtig für dich ist, oder die Figur sehr viel also mit dir gewachsen ist und dann die Figur aus welchen Gründen auch immer irgendetwas Schreckliches erleben muss, weil du das ja im Endeffekt entschieden hast, dass das trotzdem was mit dir als Autorin macht.
Ja, also ja, ich bin sehr nah dran an meinen Figuren und ich also es ist selber manchmal erstaunlich, dass ich dann an einer Szene schreibe und man ist wirklich sehr, sehr nah dran, ja, das stimmt. Und verwächst da sehr nah. Das ist aber auch dann die Schwierigkeit, das dann irgendwann wieder zu trennen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt aber die Figur und ich bin ich. Und das wird noch irgendwann die Herausforderung, weil das Buch ja auch Leute lesen werden, die mich kennen. Und ich glaube, das ist wirklich dieses cringe Gefühl, was ja, aber auch gar nicht so toll ist, wenn man sich auf diesen Prozess des Autorenseins oder Autorenwerdens einlässt, dass das eben dazugehört. Das ist Teil des Package, ja, dass man da so versucht hineinzuwachsen, weil man steht doch sehr nackig vor den Leuten.
Kannst du dich noch daran erinnern, ich gehe mal davon aus, dass dein Mann vielleicht auch zu den Erstlesern gehörte?
Noch nicht.
Oh, okay, gut, dann muss ich meine Frage zurückziehen, sonst werde ich mich gefragt, wie die Reaktion von ihm gewesen wäre, aber okay, gut, dann zu einem anderen Zeitpunkt mal. Aber vielleicht eine andere nahe Person, als die das zum ersten Mal gelesen hat, wie hat die darauf reagiert? Also hat sie dich als Sonja wiedererkannt oder hat die irritiert gewirkt?
Nee, also nein. Also meine Schwester hat war beim Testlesen mit dabei und aber die hat das so ganz professionell einfach gelesen und sie unterstützt mich sehr und ihr gefällt das Dacadium, das ist mir auch wichtig und finde ich gut und das, wie gesagt, man kommt so Stück für Stück dann aus seinem Autorensteckenhaus raus, nimmt immer mehr Leute so mit und das ist auch irgendwo eine Überwindung, erstmal zu sagen, so Leute, ich habe da was geschrieben, aber ja, bisher habe ich eigentlich da nur positive Rückmeldungen bekommen. Jetzt habe ich einen Frosch im Hals.
Aber es ist schön, dass du positive Rückmeldungen bekommen hast. Wo kann man dich denn überhaupt Social Media mäßig irgendwie finden? Also du hast Instagram schon angesprochen. Mhm. Bist du noch irgendwo zu finden?
Also ich bin auf Mastodon mit wachsender Begeisterung, weil ich ja auch da so ein Freund von oder Freundin von digitaler Unabhängigkeit bin. Und also ich bin auf Instagram, auf Mastodon. Pinterest habe ich. Ich bin auch so ein bisschen noch auf Facebook, aber das läuft eigentlich nur so mit wegen dieser Instagram-Seite. Ja, da bin ich überall. Ich habe auch schon ein Autorenprofil auf Amazon, dem kann man auch folgen. Ja, und ansonsten habe ich aber auch einfach meinen Blog und mein Newsletter, wo ich eigentlich dann immer sonntags zum Frühstück eine E-Mail schreibe und so ein bisschen berichte über dem, was auf dem Blog passiert, was beim Schreiben so passiert und genau. Da kann man mir überall folgen.
Sehr schön. Ja, Links packe ich auch noch alle in die Shownotes rein. Liebe Sonja, wir kommen zur letzten Frage. Und das ist eine Frage, die stelle ich eigentlich immer, weil das ist so ein brandaktuelles oder was ist ein wichtiges Thema. Und je mehr Stimmen man da sammelt, umso vielleicht kann dann was passieren. Wie stehst du dem Thema künstlicher Intelligenz oder zwar generativer künstlicher Intelligenz gegenüber?
Ja, also ich bin das ganze Thema so ein bisschen leid. Da bin ich vielleicht auch nicht die Einzige, der es so geht. Also die KI bringt viele Probleme mit sich. Ich muss sagen, als es aufkam, ich war am Anfang eigentlich erstmal aufgeschlossen, was die Technik angeht. Ich habe da auch viel mit rumexperimentiert. Ich war da ganz unbedarft. Und erst so im Laufe der Zeit wurde mir immer mehr bewusst, was das eigentlich für eine große Scheiße ist. Und mittlerweile sage ich, nee, ich lehne das jetzt erstmal ab, wo es möglich ist. Ja, wenn ich zum Beispiel aber einen Browser aufmache, und mir direkt die KI-Suchergebnisse entgegenkommen, dann, also man muss ja dann schon mittlerweile Aufwand betreiben, um es aus seinem Leben herauszuhalten. Und das gefällt mir nicht. Ja, also das ganze Thema Umweltzerstörung kommt dazu, dann dieser KI-Slop, also diese, ja, dieses Vermüllen des Internets auch, das finde ich so schade, dass zusätzlich zu Fake News und dann eben weiteren Problemen wie jetzt Grock mit den kinderpornografischen Bildern oder überhaupt der Pornografie, ich denke, ja, wer braucht das, ja, ne? Also ich könnte das jetzt ins Reden kommen, was die Probleme angeht. Also ich lehne es einfach ab und ich teile jetzt nicht die Angst, die viele auch haben. Noch nicht. Ne? Aber wenn ich jetzt an Kreative denke, deren Arbeit plagiiert wird, geklaut wird und die wirklich ja Probleme bekommen, sich finanziell über Wasser zu halten oder von ihrer Kunst zu leben, noch sind wir nicht so weit, dass wir oder doch, eigentlich sind wir schon so weit, dass auf Amazon komplett KI-generierte Bücher erscheinen und die, sag ich mal, humane Autoren verdrängen. Ja, also das, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Befürchte aber, wenn man jetzt so die Gesamtproblematik anguckt, die wir im Moment im aktuellen Zustand der Welt haben, ja, ich blicke mal nach Amerika, dann ist KI da auch nur ein Teil von.
Ja.
Und ja, ich sag mal so, was sich hier über das Künstlerwerden gesagt hat, über diesen Prozess des Werdens, ja, das kann eine KI nicht. Die kann imitieren und sie kann plagiieren, aber sie kann kein Mensch sein. Ne? Und weil sie einfach nicht diesen Garten an Emotionen hat, den wir haben. Und ich habe mittlerweile sehr viel Wut, wenn ich an die KI denke. Und die Vollidioten, die das erfunden haben. Ja, aber was
ja.
Ich kann es leider nicht ändern. So stehe ich dazu. Ich vermeide KI, gerade in meinem Schaffensprozess. Also, wie gesagt, ich habe anfangs da viel mit experimentiert, mit ChatGPT auch und auch mit Bildergenerierung, aber das mache ich schon lange nicht mehr. Und mir ist es jetzt wichtig, auch für die Buchcover und für die Charakterillustrationen, da habe ich jetzt richtige, humane Künstler, KünstlerInnen engagiert, die Cover gemacht haben oder die Illustrationen machen. Und auch wenn es jetzt in Richtung Hörbuch geht, lege ich Wert darauf, dass das ein echter Mensch ist, der das Hörbuch einspricht. Solche Sachen. Also da lege ich sehr viel Wert drauf, dass das alles so stimmt. Auch Lektorat, Korrektorat, das machen alles Menschen bei mir. Und ja, da versuche ich jetzt den Stand zu verteidigen.
Sehr, sehr schön und sehr wichtig. Und ja, es ist eine traurige Technologie. So, ich finde, das ist so, die hat auf der assistierenden Seite durchaus ihre Berechtigung, aber leider zerstört die halt viel zu viel, weil sie von Menschen sehr unbedarft benutzt werden. Aber naja, wir schauen mal, wir hoffen auf jeden Fall, dass weiterhin so engagierte AutorInnen, so wie du eine bist, dass weiterhin tolle Werke produziert werden. Wir hoffen darauf, dass im September das Darkadium die Spiegel-Topseller-Plattform einreißt und dass jeder das Darkadium lesen will und dass du dann irgendwann die Billionärin wirst, die Welt im Namen von Thomas Behlen verändern wird. Das wäre doch eine sehr schöne Sache, ein sehr schöner Anspruch.
Ja, also wenn ich Billionärin werde, möchte ich es definitiv nicht bleiben. Also dann könnt ihr mich dann auch beim Wort nehmen. Ich möchte das Geld dann tatsächlich für Dinge ausgeben, die der Welt, der Demokratie und dem Schutz unserer Personen- und Freiheitsrechte in Europa und gerne auch auf der ganzen Welt dienen, ja. Das ist jetzt nicht Gewerb, aber ja, genau.
Sehr, sehr schön. Das ist ein super schöner Abschluss. Sonja, ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr faszinierend, sehr interessant, was du alles über deine Werke berichtet hast. Und ich wünsche dir für dein Release alles, alles, alles Glück der Welt.
Vielen lieben Dank, ja. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war das Interview mit Sonja Tornefeld. Vielen Dank an dieser Stelle für Deine Zeit. Ja, Sonja Tonnefeld ist aktuell angehende Autorin und sie hat die Welt rund ums Dacadium geschrieben. Eine Dark Fantasy-Reihe, die uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange noch beschäftigen wird. Spannende Figuren, spannende Welten, Kämpfe und ähnliches warten auf uns. Wirklich sehr, sehr interessant. Alle Links zu Sonja habe ich dir in die Shownotes gepackt. Und ja, vielen Dank für deine Zeit. Wenn du magst, hören wir beiden uns morgen wieder. Dann habe ich wieder ein schönes Hörspiel für dich mitgebracht. Und ansonsten, lass doch ein bisschen ja, ein Like da, ein Gefällt mir da. Bewerte den Podcast auch gerne da, wo du ihn hörst. Und das würde mich auf jeden Fall sehr weiterbringen und sehr freuen im Endeffekt auch. Denn je mehr diesen Podcast hören, umso mehr kann man ja auch Schönes machen. Und es eröffnet vielleicht die ein oder andere Tür, sodass man mit wunderbaren Menschen vielleicht noch mehr sprechen kann. Jetzt erstmal. Habt einen schönen Donnerstag. Wie gesagt, wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.